Kannst du mich verstehen?« Knoche sah die Sphäre an, die exakt auf Höhe ihrer Augen schwebte. Die grüne Kugel reagierte nicht. »Können wir miteinander sprechen?« ließ die Pilotin nicht locker. »Wir brauchen Hilfe.«
»Nicht besonders redselig, die Typen.«
Barnards hohe Stirn glänzte. Er bewegte sich unruhig hin und her. »Hast du schon mal daran gedacht, dass sie vielleicht Angst vor uns haben?« Knoche ging der anhaltende Pessimismus des Technikers langsam, aber sicher auf die Nerven.
»Wie bitte?«
Barnard lachte ungläubig. »Sie hat recht«, pflichtete ihr Fan dabei. »Man könnte das Verhalten der Fremden auch als extrem vorsichtig interpretieren. Bevor sie direkten Kontakt mit uns aufnehmen, wollen sie sicher gehen, dass wir keine Gefahr darstellen.« Diesmal wurde Barnett tatsächlich nachdenklich und verstummte. In der Frachthalle waren die Kugeln gerade dabei, sich wieder in die vier Donuts zurückzuziehen. Das asynchrone Ticken, das sie dabei unablässig produzierten, vereinte sich zu einer Kakophonie, die zumindest Knoche Schauer über den Rücken trieb. Sie fühlte sich auf einmal, als säße sie auf einer Kiste mit unzähligen Zeitbomben, die jeden Moment explodieren konnten. Aus der Nähe sahen die Tori noch beeindruckender aus. Ihre glänzenden schwarzen Oberflächen wirkten, als würden sie Blasen werfen. Fast wie in Trance näherte sich Knoche einem der Objekte. Und beinahe hätte sie eine Hand danach ausgestreckt, doch dann spürte sie, wie Fanta sie am Arm packte und aufhielt.
»Was machst du denn da?« flüsterte er. »Lass das!« »Himmel«, durchzuckte es sie. »Was war das? Hat mich dieses Ding hypnotisiert?« »Da!«
Barnard deutete auf das große Außenschott des Frachtraums. Es stand weit offen. Da die Atmosphäre der Halle trotzdem nicht ins Vakuum entwich, sorgte offenbar ein Prallfeld für die entsprechende Dichtung.
»Die haben sich angenähert«, stellte Fenter fest. »Oder uns mit ihrem Traktorstrahl zu sich herangezogen.«
Knoche ging ein paar Schritte weiter. Nun konnte sie durch die Schottöffnung direkt in den Weltraum blicken. Doch statt sternendurchsetzter Schwärze sah sie nur die Außenwand des Blütenschiffs, wenige Meter von der Korvette entfernt. Auch dort klaffte eine Öffnung. Zwischen den beiden Schiffen spannte sich eine schimmernde Brücke aus weißem Licht. Und die grüne Sphäre ließ keinen Zweifel daran, dass der weitere Weg genau über diese Brücke führen sollte. Barnett steuerte demonstrativ einen der Ausrüstungsschränke an, wie es sie für Notfälle an vielen Orten der Korvette gab, und schlüpfte in einen der darin gelagerten leichten Raumanzüge. Fanta warf Knoche einen Blick zu. Sie nickte nur. »Ja.« Die Fremden hatten bislang keinerlei Anzeichen erkennen lassen, dass sie etwas Böses im Schilde führten. Dennoch durfte man Vertrauen und guten Willen niemals mit Naivität verwechseln. Also legten auch der ehemalige Versorgungsoffizier und sie selbst entsprechende Monturen an. Die Sphäre wartete erneut geduldig. Knoche hatte schon früher Energiefeldtunnel benutzt. Trotzdem kostete es sie große Überwindung, die Timebreaker zu verlassen und das kurze Stück Weg zwischen der Korvette und dem Blütenschiff zurückzulegen, und das, obwohl sie, wie die beiden Männer, ihren Helm geschlossen hatte und somit eigentlich nichts zu befürchten war. Das Material, aus dem der Rumpf des Blütenschiffs bestand, mutete an wie poliertes Chrom, spiegelglatt und makellos. Normalerweise zogen Raum- und Atmosphärenflüge die Außenhaut eines Fahrzeugs in Mitleidenschaft. Entweder war das fremde Schiff also gerade erst aus der Werft gekommen, oder seine Erbauer verfügten über eine beeindruckende Materialtechnik. Als sie das Blütenschiff betrat, geriet sie kurz aus dem Gleichgewicht. Das Licht ringsum flackerte in unregelmäßigen Intervallen, als ob es einer anderen Zeitlogik folgen würde. Die Wände der Schleuse, sofern es eine war, wirkten nicht fest, sondern sahen aus, als bestünden sie aus einer Flüssigkeit, die zäh auf- und abschwappte. Sie durchquerten eine Art semitransparenten Schlauch, hinter dem geheimnisvolle Schatten hin und her huschten, und gelangten schließlich in einen Raum, dessen Wände mit glitzernden Kristallen bewachsen waren. Nach ein paar Schritten standen die drei terranischen Raumfahrer vor einer Erscheinung, die sich am ehesten mit einem Brocken halbgeschmolzener Lava vergleichen ließ. Das rund 1,5 Meter große Gebilde hatte keine festen Konturen, sondern präsentierte einen ständigen Wechsel aus wirbelnden Formen und Strukturen, die von innen heraus strahlten. Und dann vernahm Knoche die basslastige Stimme. Sie klang zwar nicht künstlich, dennoch hatte die Pilotin den Eindruck, dass sie von einer Maschine erzeugt wurde. Waren die Fremden so exotisch, dass ein Mensch sie nicht in ihrer wahren Gestalt erfassen konnte? Auch das wäre eine Erklärung für die geübte Zurückhaltung gewesen. Verständigung brauchte eine gemeinsame Basis, ein Traggerüst minimaler Übereinstimmungen im Hinblick auf die Art und Weise, wie man die Welt wahrnahm und interpretierte. Vielleicht hatten die Besitzer des Blütenschiffs erst nach einer solchen Basis suchen müssen.
»Ihr seid hier und nicht hier«, sagte die Lavagestalt leise und monoton. »Euer Sein manifestiert sich im Moment, in der gegenwärtigen Phase. Das ist ineffizient und faszinierend.«